Ja, und so wollen wir einsteigen und ich würde euch ja so hineinnehmen, einfach, ja, was für einen Blick habe ich denn zu diesem Text neu gewonnen, wenn es heißt, Jesus baut seine Gemeinde. Das ist ganz einfach. Seit einigen Jahren haben wir eine Baustelle bei uns zu Hause und das hat so begonnen eigentlich mit einer Planungsphase, wo wir uns überlegt haben, wir wussten, wir müssen einiges unternehmen, wir müssen was tun. Da kam Wasser durchs Dach, die Fenster haben nicht mehr gehalten, wir mussten Sorge haben, dass das ein Problem wird. Und ja, manches war da vom Holz so durchsport, dass man gesundheitlich Bedenken haben musste. Wir haben nicht in der Scheune gewohnt, aber das war eben so ein Teil des Hauses. Und dann war die Frage, wie wird das sein, wie funktioniert das? Und wisst ihr, ich weiß nicht, wer Baustellen liebt. Wer liebt Baustellen? Ja, genau das habe ich erwartet. Niemand liebt Baustellen. Wer in Karlsruhe Baustellen liebt, der steht im Stau. Oder der Verkehrsbaustellen. Baustellen zu Hause, man mag das nicht. Es ist verbunden mit hohen Investitionen, mit Kosten, mit Aufwendungen, mit Anstrengungen, mit Belästigungen, mit Einschränkungen, man muss Dinge umräumen, einräumen und so weiter. Die ganze Zeit ist man dran. Und wenn Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, ich muss euch sagen, ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Schaut mal, wie das noch vor, ich glaube, 2 Wochen sah es so aus in unserem Garten. Dann wisst ihr, von was ich rede. Baustelle bedeutet einfach Belästigungen. Und da habe ich manchmal echt keine Lust mehr gehabt. Ich habe gedacht, nee, also das soll einfach nur vorbeigehen, oder? Und wer in Karlsruhe in der Baustelle steht, der wünscht sich doch, dass das vorbeigeht, oder? Und Jesus hat mir irgendwie so deutlich ins Herz gesprochen und gesagt, du, ich baue meine Gemeinde. Das heißt, da ist eine Baustelle. Gemeinde ist Baustelle. Habt ihr das gewusst? Ihr seid gar nicht begeistert. Ja, also wenn ich dann irgendwie so keine Lust mehr hatte, dann wurde mir wieder neu bewusst, warum machen wir das Ganze? Wozu das Ganze? Und Paulus, der sagt ja mal, ich habe das gemacht, also nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Und ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und so, da geht es um einen weisen Baumeister. Es geht darum, dass man das Ganze klug anstellt. Und wenn ich da keine Lust mehr hatte, dann habe ich mir neu vor Augen führen müssen, warum tut man das Ganze? Und dann geht es nicht nur darum, Hauptsache schnell, sondern beim Bauen ist es gar nicht so schlecht, wenn du das richtig machst. Sonst hast du hinterher größere Probleme, als dass du davon wirklich Nutzende gewinnst. Und dann muss man manche Dinge richtig durchdenken. In manchen Entscheidungen muss man sagen, das können wir nicht mit 2,50 Euro lösen. Das können wir auch nicht irgendwie einfach mal machen. So. Wisst ihr, als so der größere Bauabschnitt absolviert war und wir dann sogar schon in die Räume gehen konnten, die dadurch entstanden sind, dann habe ich gedacht, ja, wenn jetzt das Innen gut ist, dann werde ich das Außengelände, da mache ich mir meinen Spaß draus und ein bisschen aktivieren und so. Und wo ist denn das Bild hingekommen? Ist einfach weg. Also ihr könnt nochmal die Baustelle reinbringen, genau. Dann seht ihr nämlich, das, was hier so als Matsch und Zeugs rumliegt, es wurden am Ende 85 Tonnen weggebracht. 85 Tonnen, ich dachte, mein Garten ist leer danach, ja. Aber das machst du nicht eben mal mit der Handschaufel oder mit der Schubkarre, sondern manchmal muss man die richtigen Maßnahmen ergreifen. Da muss man die richtigen Investitionen tätigen. Und wenn es heute darum geht, mein Herz für sein Haus, dann geht es auch um ein Herz für Gottes Haus. Und das bedeutet manchmal Baustelle. Ein Herz für eine Baustelle. Ein Herz dafür, dass es weitergeht, dass sich etwas entwickelt, dass sich etwas aufbaut, dass es Gestalt gewinnt. Und da gibt es ein Ziel. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in den Text aus dem Philipperbrief. Und da lese ich mit euch einen Text aus Philipper 1, Vers 9. Und da betet Paulus für die junge Gemeinde in Philippi. Er im Gefängnis, sie so neu gestartet und er würde sie gerne ermutigen und er sagt hier und schreibt hier, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Paulus, er ermutigt diese Gemeinde und das, was uns hier begegnet ist, er möchte, dass diese Gemeinde zunimmt, dass sie reicher wird. Will irgendjemand reicher werden? Ey, ihr seid ehrlich, heute Morgen noch nicht munter. Also reicher, ja, also reicher an positiven Dingen. Ich meine, reicher könnte man werden natürlich im finanziellen Bereich. Aber Paulus betet hier, dass eure Liebe reicher wird an Erkenntnis. Und ich muss sagen, diese Textstelle, die finde ich total spannend. Ich finde es so großartig, dass Paulus hier für die Philipper betet. Und zwar eben, dass sie reicher werden an Erkenntnis. Wir wollen uns das ein bisschen anschauen, aber das Ganze hat eben ein Ziel, dass Paulus sagt, ich möchte auch, dass ihr mit Weisheit Gemeinde baut. Dass ihr nicht einfach nur liebevoll seid, sondern dass eure Liebe auch reich ist an Erkenntnis. Und schaut mal, wenn wir hier etwas von Liebe sehen, dann ist das eine ganz, ganz spannende Sache. An diesem Text, der ja so in Griechisch geschrieben ist, da findet sich dieses Wort von der Agape-Liebe. Bibelkenner wissen, das ist die Liebe, die unabhängig ist, nicht beeinflusst von Umständen. Und das ist etwas, wo ich mir wünsche, dass jeder Einzelne das immer mehr für sich entdeckt, dass er nämlich Entscheidungen trifft, die frei sind. Frei von dem, was um ihn herum ist. Vor kurzem hat mich jemand angerufen und sagt mir, Thomas, ich muss mal mit dir sprechen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit meinen Finanzen. Also wenn ich so meine Sache bezahlt habe, habe ich 1,37 Euro übrig. Ich weiß gar nicht, wie ich den Zehnten geben soll. Und da denkst du dann, also wenn du abhängig bist von deinen Umständen, vielleicht du siehst diese Umstände oder jene, deine finanzielle Einkünfte oder Ausgaben oder vielleicht abhängig von Menschen, die um dich herum sind, die dich beeinflussen, deine Laune oder vom Wetter. Wir können von so viel beeinflusst werden, was Paulus ja sagt, ich möchte, dass eure Liebe unabhängig ist und dass sie reich ist an Weisheit. Und so habe ich diesen Untertitel für diese Predigt an diesem Morgen so überschrieben mit mein Herz für sein Haus, ein Herz reich an Liebe und Weisheit. Mich hat diese Woche ein Anruf erreicht und eine liebe Frau ist heimgegangen und die Angehörigen, die haben dann mit mir gesprochen, wir haben darüber nachgedacht, wie wir die Abschiedsfeier, den Abschiedsgottesdienst haben wollen und was denen ganz arg wichtig war, sagten sie, die liebe Mutter hat ein großes Plakat in der im Eingangsbereich ihrer Wohnung aufgehängt von 1. Korinther 13, die Liebe. Ja, und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, was man dort findet, nämlich das Hohelied der Liebe wird manchmal zu Hochzeiten gelesen und anderen Dingen. Aber wisst ihr, wenn man sich das anschaut, was dort zu finden ist, dann liest man ganz erstaunliche Worte. Da heißt es, wenn ich alles hätte und ich hätte der Liebe nicht, dann wäre ich ein tönendes Erz, eine klingende Schelle, oder andere übersetzen, ein dröhnender Gong, ein lärmendes Becken, ein schepperndes Blech und eine lärmende Klingel. Wisst ihr, was das alles ist? Nervig. Wenn du alles machst, aber es fehlt die Liebe, dann bist du einfach nur nervig. Ja? Oder wenn andere alles tun, aber es fehlt die Liebe, dann ist das einfach nur noch nervig. Und dann heißt es weiter. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armspeisung verwende, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, aber hätte keine Liebe, es nützte mir nichts. Und ich finde das so wichtig. Ihr habt in den letzten Wochen viel gehört, auch über die Prinzipien von Geben und was Gott da für eine Verheißung drauf gegeben hat. Und der Paulus sagt, und wenn ich alles geben würde und ich hätte der Liebe nicht, es wäre nichts. Und so möchte ich da heute an dieser Stelle einfach nochmal den Blick drauf werfen, weil ich glaube, es ist so etwas Wertvolles, wenn unsere Liebe reich ist an Erkenntnis. Und da möchte ich euch heute Morgen ein Stück mit hineinnehmen und einfach das mit euch betrachten. Und lasst uns mal einfach diesen Text, der uns da ist, ein Stück weiter anschauen. Denn das, was uns hier tatsächlich begegnet ist, was Paulus uns hier schreibt, ist, er möchte, dass die Philipper reich werden an Erkenntnis und Erfahrung und das Ganze soll von Gott kommen. Und das ist ein Wort, das uns dort begegnet. Ich dachte, ich sag's euch, das könnt ihr auch wieder vergessen. Aber wisst ihr, es ist manchmal so, vielleicht hast du mal einen englischen Witz gehört. Hat jemand mal einen englischen Witz gehört? Oder einen Witz, der aus einer anderen Sprache dir irgendwie übersetzt wurde. Vielleicht war jemand als Au-pair in Äthiopien oder sonst irgendwo. Und dann merkst du, du willst das, was witzig ist, in die deutsche Sprache rüberbringen. Ja, der Justin, der grinst, der weiß genau, von was ich rede. Ja, wenn er dann, ja, wenn du einen Witz eben so aus dem Amerikanischen ins Deutsche bringst und merkst, da fehlen die richtigen Worte. Das kommt gar nicht rüber, was eigentlich da an Humor mit drin steckt. So ist es manchmal mit der Bibelübersetzung. Da ist was im Griechischen geschrieben und im Deutschen fehlen uns die richtigen definierten Begriffe. Und hier ist es dieses Wort, das uns begegnet, wo eigentlich hier steht Ginosko. Und das ist ein Wort, das meint eigentlich, ja, du verstehst was, du begreifst was. Ich meine, jeder Schüler, wenn er in der Schule ist, das ist ein toller Moment, wenn du es begreifst, wenn du irgendwas begreifst. Sei es eine Grammatikregel, sei es eine Mathematikregel oder sonst irgendwas, ist toll, wenn du das begreifst. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Hier ist ein anderer Sachverhalt gemeint. Das ist eigentlich so ein Aha-Moment, wo du eine Erkenntnis hast, die sich bei dir paart mit Anerkennung, wo du sagst, ich hab's kapiert, so werde ich's tun. Fast wie wenn du einen Blick auf den Kompass wirfst. Wenn du auf den Kompass schaust, dann sagst du nicht, toll, dort ist Norden, da ist Süden. Wenn du auf den Kompass blickst, dann hat das eine Absicht. Dann möchtest du wissen, wo ist Norden, weil ich da auch lang will, weil ich da hin muss. Und dann wirst du sofort deinen Weg entsprechend korrigieren. Du wirst anders handeln. Ich werde euch eine Kleinigkeit erzählen, wie ich das für mich einfach mal erlebt habe. Man erlebt es immer wieder. Und manchmal erlebt man das auch noch in einem Alter, wo man denkt, eigentlich peinlich, dass mir jetzt erst ein Licht aufgeht. Aber besser, es geht mir jetzt auf als nie. Aber es war mal so ein Ereignis, wo so eine also Sommerferien zu Ende gingen. Und ich habe so mein Schreibtisch mit Schulkram ausgeräumt. Und ich habe dann die alten Hefte angeguckt aus der vergangenen Klasse. Ich weiß gar nicht mehr, welche Schulklasse das war, aber ich gucke mir meine Klausuren an, meine alten. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, alles, was du da in der Klausur geschrieben hast und was du dort abgefragt wurdest, das hast du in der Klausur danach können müssen. Aber in der hast du Fehler reingebaut und du musstest es durch die Korrektur lernen, damit du es in der nächsten Klausur, wo es eigentlich als Standard vorausgesetzt war, wieder einsetzen konntest. Du bist ein Stückchen, also ich habe so gedacht, du bist eigentlich ein bisschen doof. Warum lässt du die guten Noten liegen, wenn du es sowieso lernen musst? Du musst es sowieso lernen, lernst doch vor der Klausur statt nach der Klausur, oder? Habt ihr jemals so nachgedacht? Vielleicht hat der eine oder andere schon mal so nachgedacht. Bei mir hat dieses Nachdenken Folgendes bewirkt. Ich habe gesagt, ich werde die guten Noten alle mitnehmen. Und ich bin dann, also die Schule habe ich als Klassenbester verlassen. Immerhin, ja, es hat was gebracht. Aber was ich dir eigentlich durch dieses Beispiel sagen will, ist so ein Aha-Moment verändert alles. Wenn Gott dir einen Aha-Moment schenkt, dann kann der alles verändern. Es ist viel mehr, als wenn du irgendwo grübelst oder irgendwas nur intellektuell erfasst, sondern Gott gibt dir einen Einblick und sagt dir, hey, mach's doch so. Und es ändert alles. Und ich glaube, heute Morgen kann Gott solchen Aha-Moment bei dir wirken. Ich weiß nicht, ob du das erwartet hast, ob du von Gott her ein Reden an diesem Morgen erwartest, ob du einen Aha-Moment brauchst, nicht nur einen Geistesblitz, wo du sagst, ich verstehe es, sondern wo du sagst, wow, das ist die Richtung, da will ich lang und so werde ich es auch tun. Wisst ihr, manchmal könnte man einfach sagen, tun wir es doch einfach. Das, was wir verstanden haben, einfach tun. Und warum tun wir es manchmal nicht? Es fehlt ein Stück Überzeugung, es fehlt ein Stück Momentum. Ich hatte ein interessantes Gespräch kürzlich mit einer Person, die hat unglaublich ihr Leben eingeschränkt durch einen unkontrollierten Konsum an TV-Serien oder Netflix. Netflix, irgendwelche Leute, die Netflix mögen. Ich finde, das ist die neueste Erfindung des Teufels. Ja, früher hast du einmal in der Woche eine Serie angeguckt oder eine Folge einer Serie. Heute guckst du 24 Folgen am Stück. Ja? Und dann, du willst wissen, wie geht's weiter und bumm. Und die ganze Zeit ist weg. Und hast du die Folge durch, kommt die nächste. Und dann kommt die nächste Staffel und die nächste Staffel. Und jetzt gibt's noch ein Flatrate für Games und so weiter. Aber ich glaube, wisst ihr, das kann einen ganz schön wegspülen. Und dein ganzes Potenzial, das du eigentlich abrufen könntest, es bleibt irgendwo unter deinem Limit. Und du brauchst einen Aha-Moment und tatsächlich die Person, von der ich euch berichte, die hat irgendwie ihr Verhalten radikal verändert. Und ich sagte, was ist eigentlich passiert? Du, ich weiß auch nicht. Du, am Ende kamen wir auf den Punkt, wir haben eigentlich für die Sache gebetet. Hat das vielleicht etwas bewirkt? Und ich glaube, es kann alles verändern. Im Bereich der Finanzen, da ist es so, wie viel passiert da an Unglück? Ja? Wo wir einfach sagen, da passiert manches, wo man sagen muss, Mensch, es ist doch eigentlich echt schlimm. Was wir da erleben und wo man eigentlich sagt, man muss das eigentlich entwickeln. Und wenn Paulus hier redet, dass die Liebe reich wird an Erkenntnis, dann könnte man auch sagen, dass man reich wird an Weisheit. Es geht nämlich nicht um intellektuelles Wissen, es geht um einen Aha-Moment, der dein Leben beeinflusst und auf den Weg bringt. Und das ist etwas, wo ich euch mal mit hineinnehme in den Sprüchen 4, Vers 11. Da heißt es, ich will dich den Weg der Weisheit führen. Ich will dich auf rechter Bahn leiten, dass wenn du gehst, dein Gang dir nicht sauer werde und wenn du läufst, du nicht strauchelst. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Paulus betet für die Philipper, dass sie von Gott diesen Aha-Moment kriegen. Und wisst ihr, ich glaube, er schreibt es den Philippern, dass sie an diesem Aha-Moment nicht vorbeigehen. Manchmal, da redet Gott, gibt einen Gedanke, redet zu dir und du denkst, ja, wäre interessant. Und du lässt den Gedanken liegen und machst es doch in gewohnter Form weiter. Aber du verpasst diesen Moment. Und Paulus sagt, ich bete dafür. Pass auf, Gott wird euch da drin beschenken. Ich glaube, Gott hat diesen Segen. Wir müssen es ergreifen. Wir müssen diese Offenheit dafür haben. In diesem Text, da sagt die Weisheit, ich will dich den Weg der Weisheit führen. So ist es Gottes Absicht. Es ist gar nicht so, dass du Gott beknien musst. Bitte, 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 bitte noch ein bisschen Weisheit. Er sagt, ich rufe dich. Also es geht gerade so weiter. Eigentlich ist es so, alles, was Gott aufbaut und was Gott schuf, er baut es auf der Weisheit auf. Wenn wir das lesen wir auch in den Sprüchen, da heißt es, ehe Gott etwas schuf, war die Weisheit da. Das war schon vor Anfang an der Welt, aber das ist auch bei allem, was er aufbauen will in unserem Leben. Er bringt dir erst Erkenntnis und dann hast du Verständnis und dann kannst du es umsetzen und du kannst gehen. Die Sprüche sind da total spannend. Und schaut mal, was wir hier lesen in Sprüche 9, Vers 1. Da heißt es, Frau Weisheit hat ein Haus gebaut. Alle Frauen fühlen sich gleich besser, ich sehe es. Also Frau Weisheit hat ihr Haus gebaut und es mit 7 Säulen ausgestattet. Sie hat ein Festessen vorbereitet, Wein mit feinen Gewürzen gemischt und den Tisch gedeckt. Ihre Dienstmädchen befahl sie, geht auf den Marktplatz der Stadt und ruft ihr Unerfahrenen, kommt zu mir. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild von Weisheit hattest, von göttlicher Weisheit hattest. Aber es ist die Weisheit, die uns einlädt, uns den Tisch deckt und du bist eingeladen, Platz zu nehmen und mit der Weisheit Gemeinschaft zu pflegen. Und das ist ja spannend, oder? Also feine Gewürze, Wein, also das ist nicht irgendwie so dies und das. Die Weisheit ruft und es gibt nur ein Problem in dieser Situation, dass es eben auch nicht nur die Weisheit ruft. Ich habe so für mich dieses Bild, wenn man in manchen orientalischen Städten erlebt man das, dass das so Lautsprecher da auf den Marktplätzen dich beschallen. Und dann durch diese Lautsprecher und durch die Stimmen unserer Zeit, da ruft nicht nur die Weisheit, es ruft auch, wenn du weiterliest, Frau Torheit. Ja, also es ist beides drin. Also Frau Weisheit und Frau Torheit. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt männlich oder weiblich zu verstehen ist. Aber es ist eben beides da. Es geht auch weiter in Sprüche 14, heißt es mal so, die Weisheit baut das Haus auf und die Torheit reißt es nieder. Es sind beide Möglichkeiten gegeben und das Spannende ist einfach, dass wir herausgefordert sind, auf die Weisheit einzugehen, auf das, was Gott in unser Leben hinein sprechen will, überhaupt einzugehen. Und schaut mal, alle Weisheit, die beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. So lesen wir es da in Sprüche 9, Vers 10. Dort, wo es um die ganze Weisheit geht. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Ich, die Weisheit, schenke dir ein langes Leben. Du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. Aber wenn du über alles mit Spott hinweggehst, schadest du dir selbst. Wenn wir heute Morgen über unser Herz nachdenken und über unser Herz für sein Haus, dann schau mal, wenn wir weise handeln, tun wir uns selbst etwas Gutes. Und das ist manchmal gar nicht so offensichtlich, weil manchmal denken wir, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist, du wirst vielleicht unverschämt von einem Fahrzeug rechts auf der Autobahn überholt, wo man normalerweise nicht überholen soll. Da wird vielleicht gedrängt, vielleicht schneidet dir jemand die Kurve, nimmt dir die Vorfahrt oder den Parkplatz weg und in dir steigt die Wut auf. Ja, also ich weiß nicht, wer so im Straßenverkehr so die ein oder andere unfaire Situation schon mal erlebt hat. Und während in dir der Puls hochgeht, da geht der Verstand runter, gell? Also das ist irgendwie so eine, da gibt's eine Relation. Es ist tatsächlich so, wenn du wütend und ärgerlich wirst im Leben, dann wird dein Blick auf eine Sache eingeschränkt. Dein Denken wird eingeschränkt, du wirst eingeschränkt. Und tatsächlich ist es, Ärger macht dumm und nicht weise. Und dann sagst du dir, aber inmitten dieser Emotion sagst du, aber das muss jetzt mal gesagt werden und ist mir doch egal. Und jetzt werde ich aber mal hier und so weiter. Und am Ende ist es gar nicht weise. Es ist oftmals weise, den Mund zu halten. Es ist oftmals weise, auf 10 zu zählen. Es gibt so viele Dinge, aber du tust dir etwas Gutes. Es kann im Leben so manches geben an Erfahrungen, die wir sammeln, wo wir feststellen, das sind Erfahrungen, die machen wir und am Ende sagen wir, das passiert mir nicht mehr. Ich gebe da kein Geld mehr hin, ich helfe dort nicht mehr mit und wir treffen in unserem Innern Entscheidungen, die zu Festlegungen werden und die sind nicht gut. Sie sind einfach nicht gut, aber tu dir etwas Gutes, wenn du Weisheit bist. Wenn du weise handelst und wenn du auf die Weisheit eingehst. Ich möchte euch heute Morgen dann noch ein klein wenig weiter mit reinnehmen. Schaut mal, ich habe das vorhin vorgelesen. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ist auf mit sieben Säulen ausgestattet. Wenn du dir das so genau anschaust, dann muss man sagen, eine Säule, auch hier haben wir einige Säulen, die sind da, um etwas zu tragen, um eine Belastung aufzunehmen, um eine Substanz aufzunehmen. Und ich möchte euch da sagen, warum auf der Weisheit aufbauen. Ich lese euch mal diesen Text aus dem Philipper 1, Vers 9 vollständig vor. Ich habe das vorhin nur bis zur Hälfte gelesen. Aber lasst uns mal schauen, warum überhaupt. Und ich lese uns den Text gerade mal vollständig vor. Da heißt es, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung, damit ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Schaut mal, das hat ein Ziel. Die Weisheit baut es auf den 7 Säulen auf, damit wir ein Ziel verfolgen. Und das Ziel ist, damit wir prüfen können, was das Beste ist, damit wir lauter und unanstößig da sein können, wenn Jesus wiederkommt. In wenigen Wochen feiern wir Weihnachten. Manch einer freut sich drauf, manch einer denkt sich, wow, das wird eine stressige Zeit, die jetzt vor uns liegt. Oh, ich habe meine Geschenke schon, denkt der eine. Der andere denkt sich, ach, ich muss noch Geschenke besorgen. Aber wisst ihr, die eigentliche Botschaft von Weihnachten ist, dass Jesus gekommen ist, dass er den Himmel verlassen hat, dass er kam als Retter für uns. Aber die Wahrheit ist, er wird wiederkommen. Oder wird er nicht wiederkommen als Retter, sondern als der, der auf dem Thron sitzt. Und du möchtest und du darfst, und das ist das Wirken Gottes, was wir hier lesen, du darfst dann unanstößig, reingewaschen vor ihm stehen. Und nicht nur das, schaut mal, du darfst vorbereitet sein für den Tag Christi und dann erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Du stehst nicht mit leeren Händen vor ihm, sondern es ist Gottes Wirken, das wir hier lesen. Es ist so, dass wir durch Jesus Christus erfüllt werden mit Frucht der Gerechtigkeit. Und da wäre so vieles drin zu sagen. Aber der Punkt ist, es ist Jesus Christus, der in uns die Weisheit wirkt. Es ist Jesus Christus, der in uns die Frucht wirkt. Es ist Jesus Christus, der in uns die Reinheit bewirkt. Und es ist unsere Sache, auf sein Reden einzugehen, auf sein Werben einzugehen. An dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, da sollen wir untadelig und ohne Schuld vor unseren Richter treten können. Und schaut mal, eine andere Übersetzung sagt, alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Ist das nicht eine wunderbare Perspektive? Wenn du auf diese Weisheit eingehst, dann wird das bei dir der Fall sein. Es ist diese Weisheit, die von oben kommt. Es ist diese Weisheit, die von Gott kommt. In unserer Zeit kennen wir eigentlich so zwei Quellen für Weisheit. Es gibt so diese Intelligenz, die Ratio. Den IQ-Test, hat jemand mal einen IQ-Test gemacht? Oh. Ja? Okay. Es ist so wie ungefähr nicht in den Spiegel schauen, weil... Nee, es ist ja, manchmal weiß man gar nicht, dass es ein IQ-Test ist, man könnte ihn auswerten. Aber man hat herausgefunden, du kannst richtig schlau sein. So, wenn du so ein IQ bei 160 hast. Aber wenn du keinen EQ hast, das ist eine emotionale Kompetenz, dann kannst du zum Beispiel keine Menschen anleiten. Du kannst noch so schlau sein, aber du kannst keine Führungskraft sein. Du musst dich in Menschen hineinversetzen können. Du brauchst eine emotionale Kompetenz. Wir können sagen, das braucht die emotionale Kompetenz und die rationale Kompetenz. Das eine lernst du durch Lesen, das andere lernst du durchs Leben. Aber beides ist hier überhaupt nicht gefragt. Die Weisheit, die von oben kommt, so schreibt es dann Jakobus, das ist eine Weisheit, die musst du annehmen. Das ist eine Haltungsfrage. Es ist auch ein Handlungsweg, den Gott mit uns geht. Und schaut mal ganz kurz, will ich euch diese sieben Säulen, von denen Salomo schreibt, aber sie nicht eben weiter ausführt. Der Jakobus geht darauf ein. Und wenn ihr das lest, dann stellt ihr hier fest, in Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit, die von oben kommt, sie ist in erster Linie rein, heilig, aber dann auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen, bringt eine Fülle von Gutem hervor, ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Dieses Bild, man kann diese sieben Eigenschaften, die dort erwähnt sind, auf diese Säulen übertragen und stellt eine Gemeinsamkeit fest. Das erste Gebot der Weisheit Anfang ist, Gott zu lieben mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit all unserer Hingabe. Und die zweite Säule, der zweite Baustein sind die sieben Säulen. Es geht alles ums Zwischenmenschliche, nämlich deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und wenn es hier um mein Herz für sein Haus geht, dann ist Weisheit manchmal eben die Dinge zu tun, die nicht so unserer Strategie entsprechen. Weißt du, wenn du eine Excel-Tabelle hast und sagst, ich muss jetzt hier meinen Sparvertrag einlösen, ich muss das tun und ich muss jenes, oder emotional, man sagt auch emotional getrieben handelst, wenn du sagst, nee, das will ich nicht tun aus der Emotion heraus, du stellst fest, die Weisheit von oben ist anders. Ich möchte heute Morgen dich mächtig herausfordern und sagen, lass dich auf diesen Handlungsweg Gottes ein. Auf diese Weisheit von oben, wo du manchmal sagst, ich investiere in Freundschaften, ich investiere in die Frucht des Friedens. Ich bin von Herzen dankbar, dass es Gemeinden gibt, die so Kampagnen durchziehen wie mein Herz für sein Haus, damit investiert werden kann in das Reich Gottes, damit Menschen den Frieden Gottes empfangen. Und schaut, das habe ich euch ja vorgelesen. Und da möchte ich ganz hinblättern, eigentlich ganz zum Schluss nochmal eben das euch in Erinnerung rufen. Es geht erfüllt zu sein mit den Früchten der Gerechtigkeit. Und der Petrus, der sagt mal, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Und Früchte der Gerechtigkeit, das ist etwas, das hervorkommt, wenn wir uns auf diesen Weg der Weisheit einlassen. Wenn wir unser Herz frei machen von emotionalem Frust, vielleicht von Verletzungen, von Festlegungen. Und ich glaube, das will Gott heute Morgen wirken. Und stell dir vor, oder kannst du dir vorstellen, wie du handeln würdest, wenn du frei wärst von Festlegungen, von deinen eigenen festgesetzten Strategien. Ich kann mich so gut erinnern, und während ich das hier sage, dann ist das einfach so als Bild vor mir, wie ich früher Excel-Tabellen gefüllt habe mit, wie wird sich denn das Vermögen entwickeln, wenn ich den Sparvertrag entwickle, wie wird sich diese Investition entwickeln. Schon als junger Mensch habe ich die Sparkassen-Börsenspiele geliebt. Hat ja mal jemand mitgemacht, Sparkassen-Börsenspiele machen, und die meisten Schüler machen damit, ja. Oh, ich habe die Zeitung gelesen, den Aktienkurs, ich habe VW-Aktien besessen, da haben sie noch 28 Euro gekostet. Ja, also habe sie viel zu früh verkauft, ja, leider. Aber so ist das manchmal. Ich möchte euch einladen, lasst euch aufbauen und ein auf diesen Weg der Weisheit und frei zu sein von dem, was uns manchmal in unseren Emotionen einschränkt oder was unser Verstand uns vorgibt. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen an diesem Morgen und so einen Moment in der Gegenwart Gottes zu sein. Und zu sagen, Gott, ich will das annehmen, wo Paulus für die Philipper gebetet hat, dass ich meine Liebe reich ist an Weisheit, reich ist an Erkenntnis und dass mein Leben erfüllt ist mit all dem Guten. Danke, Jesus, dass du das in unserem Leben hervorbringst. Du bist imstande, all das Gute in unserem Leben hervorzubringen. Wir sind nicht selbst imstande dazu. Und das ist die gute Botschaft für dich an diesem Morgen. Du musst es nicht irgendwie durch einen Krampf der Disziplin hervorbringen, sondern es ist Gottes Werk an uns. Es ist Gottes Werben um dich. Das sagt, tu dir etwas Gutes und lass dich auf den Weg der Weisheit ein. Und Herr, ich danke dir, dass du uns an diesem Morgen hineinnimmst auf einen Weg, wo du Gutes aus unserem Leben hervorbringst. Ja, wo du uns auch einen Weg der Weisheit aufzeigst, dass wir klug investieren. Und auch dort, wo wir mit unseren Mitteln, die du uns zur Verfügung gestellt hast, wie wir damit umgehen können, dass wir gute Haushalter sind, dass wir richtig die Entscheidungen treffen, die wirklich Früchte zur Gerechtigkeit hervorbringen. Herr, wir danken dir und ich danke dir, dass du an diesem Morgen jeden Einzelnen ansprichst durch deinen Geist. Ja, dass jeder Einzelne so einen Moment erfährt, wie du Erkenntnis in seinem Leben freisetzt. Danke, Herr, dass es dein Geist ist, der unter uns wirkt. Oh, danke, Herr, dass es deine Gnade ist, die in unserem Leben all das Gute freisetzt. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Halleluja. Danke dafür.